Und oftmals sieht das dann nie jemand oder es wird nicht nach außen kommuniziert. Eben dadurch sind dann so Sachen wie Leute, die den Begriff Fake News die ganze Zeit verwenden oder Leute, die, dass man glaubt, dass die Filterblasen so schlimm sind oder dass man glaubt, dass die Medien einen mit Framing wirklich alles verändern können. Ja, sie können beeinflussen, aber nicht in dem Ausmaß, dass man sich jetzt fürchten muss oder da muss es ganz viele andere Faktoren auch geben. Zuerst muss man mal sagen, es gibt viel zu wenige Wissenschaftlerinnen, die das machen, die wirklich auch hinausgehen, die mit Journalistinnen sprechen, die möglicherweise nicht nur mit Journalistinnen sprechen, sondern auch das, was sie wissenschaftlich aufbereitet haben, danach auch für die Allgemeinbevölkerung einmal aufbereiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Beretz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Jakob Moritz Eberl, er ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Wien. Warum digitale Filterblasen überschätzt sind, wie soziale Medien ein wichtiges Sprachrohr für die Wissenschaft wurden und wie sich politische Kommunikation in Krisenzeiten ändert. Diese Folge wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute ganz digital hier mit dem Jakob Moritz Eberl. Er ist Kommunikationswissenschaftler und forscht an der Universität Wien zu Politik, Medien und Demokratie. Weiters ist er auch Mitglied der österreichischen nationalen Wahlstudie. Jakob, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass Sie hier sind.
Dein Hauptforschungsinteresse würde ich einmal als Mediendiskursen, Medienbias, Verzerrungen auf die öffentliche Meinung, die Berichterstattung und das politische Verhalten definieren. 2016 hast du eine sehr interessante Studie geschrieben, und zwar hat die Wahrnehmung von politischen Kandidaten über Berichterstattung untersucht. Was hat denn die Studie herausgefunden, ganz konkret?
Genau, also diese, vielleicht noch kurz zum Kontext der Studie, das waren im Endeffekt dann eigentlich zwei Studien, an denen ich parallel gearbeitet habe, die Teil meiner Dissertation damals waren. Im Grunde habe ich mich in meiner Dissertation eben mit Medienverzerrungen, auf Neudeutsch Media Bias, beschäftigt. Und bei Media Bias geht es eben darum, inwiefern Medienberichterstattung das Wahlverhalten oder auch die Wahrnehmung von Politikern und Politikerinnen beeinflussen kann. Und grundsätzlich ist das einmal die übergeordnete Frage. Ganz genau geht es mir dann um das Wie. Also welche Aspekte von Berichterstattung sind das eigentlich? Und ich habe mir dann genauer angeschaut, die Sichtbarkeit von Kandidatinnen und Parteien in der Berichterstattung, dann wie Kandidatinnen und Parteien in der Berichterstattung bewertet wurden, also positiver oder negativer. Und dann vor allem eine dritte Form von Medienbias, die bisher eher wenig untersucht geblieben ist. Das ist der, ich habe den dann Agenda-Bias getauft. Das ist, ob die Politiker und Parteien eigentlich in der Berichterstattung zu den Themen sprechen können, zu denen sie sprechen wollen. Also wo sie eine Meinungsführerschaft haben oder ein besonderes Interesse eigentlich haben, diese Themen anzusprechen. Geht man davon aus, dass umso eher man in der Berichterstattung als Partei oder als Politiker auch die Möglichkeit hat, zu den Themen zu sprechen, über die man selber sprechen möchte und wo man weiß, dass man da kompetent ist, umso eher hat das dann auch einen positiven Einfluss auf die Wählerinnen. Und tatsächlich habe ich diesen Einfluss auch nachweisen können. Das war damals mit den Daten der österreichischen nationalen Wahlstudie, sowohl Befragungsdaten, also wir hatten eine Bevölkerungsbefragung zur Nationalratswahl 2013, als auch eine Medieninhaltsanalyse, also wo wir manuell Tausende an Zeitungsartikeln durchgegangen sind und eben genau diese Sachen kodiert, nennt man das, also analysiert hat und festgestellt hat, wie sichtbar waren die Kandidatinnen und Parteien, das ist der Visibility-Bias, Sichtbarkeits-Bias, wie wurden sie bewertet, der Tonality-Bias oder Bewertungs-Bias eben und zu welchen Themen konnten sie sprechen, also dann eben dieser Agenda-Bias.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen den dreien?
Dass du sagst, je stärker die Visibility, desto eher werden sie als Meinungsführer wahrgenommen zum Beispiel?
Genau, also es ist die Kombination aus Sichtbarkeit und Bewertungsbias kann unter Umständen nochmal die Effekte, solche Effekte auf die Bevölkerung verstärken. Grundsätzlich geht man davon aus, wer sichtbar ist in den Medien, wird auch als wichtiger wahrgenommen, wird als kompetenter wahrgenommen und so weiter. Wenn man bewertet wird, wird einem diese Aufgabe ein bisschen abgenommen und dieser zusätzliche Prozess und man übernimmt quasi diese positive oder negative Bewertung. Also wenn in den Medien negativ über einen Kandidaten oder eine Partei gesprochen wird, dann übernimmt man einfach dieses Framing sozusagen. Also vor allem die beiden können sehr stark miteinander interagieren. Wenn ich jemanden viel Platz in der Berichterstattung gebe, dann und dieser Platz dann auch noch positiv ist, also mit positiven Bewertungen, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich viel Platz habe, also wenn viel über mich berichtet wird, aber das Ganze das negative Berichterstattung ist. Also sowas wie there is no such thing as bad news stimmt in dem Fall einfach nicht, weil wenn viel negativ über mich berichtet wird, zumindest haben wir das damals so gesehen, hat das dann auch negative Effekte.
Da hilft die ganze Sichtbarkeit nichts quasi.
Genau.
Du hast gesagt, ihr habt auch die Tonality, also quasi die Bewertung beurteilt. Woran macht man gute und schlechte Berichterstattung fest? Weil es ist ja auch sehr subjektiv teilweise.
Ja klar, also das ist grundsätzlich, wenn man Medieninhaltsanalysen durchführt, ist das immer relativ schwierig, Bewertungen zu kodieren. Bewertungen ist wirklich so eine ich würde fast sagen chronisch, eine der schwierigsten Variablen, Merkmale, die man in einer Inhaltsanalyse versuchen kann festzuhalten. Warum? Weil das sowohl vom Text natürlich abhängt, wie deutlich ist die Bewertung im Text selber, als auch von den Personen abhängen kann, die das Ganze dann kodieren müssen. Gibt es genug Studien, die zeigen, wenn man eher linksorientiert ist, wird man eher einen negativen Bias gegenüber rechten Parteien und Kandidaten haben, umgekehrt natürlich genauso. Was man dann einfach sicherstellen muss, ist, dass man unterschiedlichste Kodiererinnen im Team hat, dass man sogenannte Reliabilitätstests durchführt. Das heißt, man hat eine intensive Schulung dieser Codiererinnen, sind oftmals Studentinnen im universitären Forschungsbetrieb, dass man die ganz klar schult, dass die alle dasselbe Verständnis im Endeffekt bekommen von dem, was so eine Bewertung sein muss und sein kann. Und dieses Verständnis muss man dann auch immer wieder im Rahmen dieses Projekts überprüfen, damit das nicht nur am Anfang dasselbe ist, sondern auch am Ende und zwischendurch dasselbe ist und nicht plötzlich irgendwelche einzelnen Codiererinnen beginnen, ein Eigenleben zu entwickeln. Aber das ist tatsächlich eine der am schwierigsten zu codierenden Variablen, und das kann gehen von einer krassen Beschimpfung in einem Leserbrief bis zu, das wäre quasi eine negative Bewertung, bis zu einem klaren Lob von einem Koalitionspartner zum anderen, was 2013 nicht so der Fall war, weil das war damals noch die SPÖ-ÖVP-Koalition, die haben sich nicht so viel gelobt, aber zwischendurch 2017 zwischen ÖVP und FPÖ hat es doch auch sehr viel Lob gegeben und nun auch zwischen ÖVP und Grüne gibt es auch das eine oder andere Mal eigentlich relativ viel Lob und das kann man dann auch so kodieren.
Abgesehen von den Botschaften, die von den Parteien selbst kommen, wie kann man eine Meinung oder einen Report von einem Journalisten zum Beispiel einschätzen? Weil es ist ja dann noch einmal eine Ebene schwieriger. Genau, also gib mir vielleicht einfach ein konkretes Beispiel. Was ist eine Variable? Sind es Eigenschaftswerte zum Beispiel, mit denen man sagt, eine Partei wird so und so dargestellt?
Also wir haben tatsächlich auch, wenn wir diese Schulungen durchführen, haben wir immer auch Beispiele. Ein Journalist könnte dann sowas sein wie, eine kritische Aussage wäre schon so etwas wie, konnte sich nicht durchsetzen. hat es nicht geschafft, die Oppositionsparteien zu überzeugen. Dadurch ist eine negative Beobachtung. Im Optimalfall hast du ja im Journalismus in den meisten Artikeln keine Bewertungen vom Journalisten oder von der Journalistin selber dabei, sondern nur in den Kommentaren, Glossen und so weiter. Da ist es wieder dann offensichtlich, da wird ganz klar geurteilt. Und sonst sind es Beobachtungen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber ist das nicht einfach nur die Realität, die da abgebildet wird? Inwiefern ist denn das dann überhaupt der Journalist oder die Journalistin, die was bewertet? Naja, es ist trotzdem eine Entscheidung, das sogenannte Gatekeeping, ob ich über einen über eine bestimmte Niederlage oder einen bestimmten Sieg im parlamentarischen Miteinander überhaupt berichte. Das heißt, wenn manche Medien entscheiden, sie betonen, dass etwas nicht durchgesetzt werden konnte, ist das eine bewusste Entscheidung, die andere Medien möglicherweise nicht machen.
Allein in der Themenauswahl bestimme ich ja schon, wie das
dann macht. Da können Bewertungen mitschwimmen.
Ein zweites deiner Forschungsfelder ist Information und Desinformation. Und du hast Ende 2019 einen spannenden Artikel im Falter Think Tank veröffentlicht. Und zwar, ich zitiere, dennoch gibt es wenig empirische Beweise, dass Filterblasen auf sozialen Medien in besonderem Ausmaß auftreten würden. Das spricht eigentlich sehr gegen die Mainstream-Meinung, dass soziale Medien reine Filterblasen sind und Echokammern.
Genau. Einerseits habe ich dazu sagen, Desinformation ist für mich jetzt quasi ein ganz neues Forschungsfeld. Das heißt nicht, dass ich nicht drin informiert bin, aber das ist quasi dem gebe ich mich jetzt. Es ist für mich jetzt quasi was Neues, was ich jetzt aufgemacht habe, was mich sehr freut, mich auch in dem Feld jetzt ein bisschen zu etablieren und mich damit Themen auseinanderzusetzen. Wichtig ist zu betonen, dass ich nicht sagen würde, dass es keine Filterblasen auf sozialen Medien gibt. Nur was wichtig ist, immer wenn wir über die Filterblasen auf sozialen Medien sprechen, ist, dass es die Filterblasen auch außerhalb der sozialen Medien gibt. Und es bringt uns nichts, wenn wir immer nur sagen, ja, die bösen Filterblasen auf sozialen Medien, wenn wir das nicht vergleichen mit Filterblasen außerhalb der sozialen Medien. Das ist der Vergleich, der uns erst sagt, wie problematisch, also wie groß ist das Problem überhaupt. Was ist eine Filterblase außerhalb? Wenn ich täglich immer nur dieselben wenn ich am Wochenende immer dieselbe Zeitung lese, und das ist diese eine Zeitung, wenn ich unter der Woche immer ins selbe Stammlokal gehe und mit denselben vier Leuten spreche, all das sind auch Filterblasen. Ja, das sind halt die nicht digitalen Filterblasen. Und es ist unfair den sozialen Medien gegenüber, immer zu sagen, ja, das sind die bösen Filterblasen, weil wir sie da halt eigentlich leichter messen können, leichter greifbar machen können. Es gibt sie draußen genauso. Und was dann wichtig ist, ist, dass man diesen Vergleich zwischen draußen und drinnen, also drinnen im Sinne von in den sozialen Medien, dass man den anstellt. Und alle Studien, die ich zu dem Thema tatsächlich kenne und mir durchgelesen habe, zeigen ganz klar, dass in Wirklichkeit dass es nicht so ist, dass Personen auf Facebook oder über den Facebook-Algorithmus oder sowas weniger zu neuen Informationen kommen oder weniger auf News-Seiten kommen, die sie sonst nicht lesen würden. In Wirklichkeit kann es vor allem bei jungen Menschen auch dazu kommen, dass sie im Englischen nennt man es immer counterattitudinal, also Inhalte sieht, die nicht den eigenen politischen Einstellungen entsprechen, weil man einfach so viel unterschiedliche Sachen bekommen kann, weil das Teilen viel leichter ist, weil man in einem ganz anderen Umfeld ist. Auch es gibt Studien zu klassischen Foren, dass die Leute lesen absichtlich auch die Kommentare von Leuten, die nicht ihre Meinung widerspiegeln. Also da passiert dieser Austausch, er ist dort einfach möglich. Und damit in Wirklichkeit ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder unbewusst, der sozialen Medien auch oftmals Unrecht getan. Und wenn wir jetzt sagen, das ist die Mainstream-Meinung sagt, die Filterblasen auf sozialen Medien sind gefährlich. Ich würde auch diese Aussage grundsätzlich, würde ich nicht widersprechen. Aber ich würde zwei Ergänzungen machen. Ich würde sagen, ja, Filterblasen sind immer gefährlich, und das ist aber sowohl offline als auch online. Und zweitens, Wenn wir jetzt sagen, dass der Mainstream quasi sagt, dass Filterblasen gefährlich sind, wie gesagt, ich würde dieser Aussage so gar nicht widersprechen, dann haben wir zwei Punkte. Erstens, ja, Filterblasen sind gefährlich, egal ob online oder offline. Also egal ob auf sozialen Medien oder in der Gaststube oder sonst irgendwas. Aber zweitens, dieser Mainstream ist nicht der wissenschaftliche Mainstream. Da muss man ganz klar sagen, der wissenschaftliche Mainstream sagt, ist sich ganz einig, Filterblasen auf sozialen Medien, wenn sie existieren, sind nicht schlimmer als Filterblasen offline. Also da bin nicht ich quasi mit meiner eigenen wissenschaftlichen Meinung und da steht niemand hinter mir, sondern das ist ganz klar, also in der politischen Kommunikation sind wir uns da alle einig. Und was das in Wirklichkeit heißt, ist, dass das sehr schnell, ähnlich wie beim Begriff Fake News, dass das ein Buzzword geworden ist, dass dann halt schnell, jeder hat irgendwas damit anfangen können und jeder hat schnell einmal irgendwie den Bösewicht entdeckt und hat sich dann draufgestürzt. Und dass gerade bei diesen ganzen Mythen im Bereich der sozialen Medien, der Online-Kommunikation und so weiter, das ist halt was Neues, noch immer was Neues, muss man dazu sagen irgendwie. Und man hat dann halt oftmals dieses Unwohlsein, hängt sich dann an diese Buzzwords und dämonisiert das Ganze dann ein bisschen und übertreibt möglicherweise die Gefahren, die es so nicht gibt. Das heißt nicht, dass es sie gar nicht gibt, aber es wird da oft einmal auch einfach polemisiert.
Ja, und die entwickeln oft, wie du sagst, ein Eigenleben,
genau,
das ja dann jeder unterschiedlich definiert. Und das ist ein wunderschönes Rezept für Chaos bis zu einem gewissen Grad.
Vor allem, weil die große Frage dann ist, redet man dann überhaupt noch über dieselben Sachen? Also ich habe jetzt kurz den Begriff Fake News eben schon erwähnt. Und das ist ja, genau, das ist ja von uns in der Kommunikationswissenschaft und teilweise gibt es jetzt auch schon von der Europäischen Kommission ganz klare Statements dazu, wir sollen den Begriff nicht mehr verwenden. Ja, beziehungsweise sehr vorsichtig sein, Journalismus soll vorsichtig sein, Politik soll vorsichtig sein, wenn sie diesen Begriff verwenden. Weil Fake News ist was ganz Bestimmtes, das ist quasi eine Webseite, die so tut, als wäre sie eine Nachrichtenseite, aber darin böswillig Falschmeldungen verbreitet, Lügen verbreitet. Das ist eine Fake News Seite.
Also was sehr Spezifisches eigentlich.
Eigentlich was sehr Spezifisches. Wenn der Trump den Begriff Fake News verwendet, meint er damit eigentlich traditionelle Medien, die Qualitätsmedien oftmals, sogenannte Legacy-Medien, also wirklich die zentralsten Medien in den USA, und nennt alles Fake News, was ihm gerade nicht in die Politik passt. Vor allem alles, was ihn kritisiert, ist dann halt automatisch Fake News. Dann hat es ein paar Politikerinnen und Politiker in Österreich auch schon gegeben, die haben auch den Begriff so übernommen. Und dann hat es auch schon Journalistinnen gegeben und Journalisten, die dann begonnen haben, Fake News eben als Buzzword nur noch zu verwenden, für alles, was gelogen ist, das ist doch Fake News und so weiter. Und das Problem ist, dieser Begriff kriegt dann auch sein Eigenleben. Und meine größte Sorge wäre dabei, umso öfter dieser Begriff dann so verwendet wird, umso stärker wird auch diese Verwendung von Trump und vor allem Rechtspopulisten in Wirklichkeit, die diesen Begriff einfach sehr stark aufgeladen haben. Der gehört denen und sie verwenden ihn zur Delegitimierung einer zentralen Säule unserer Demokratie, sind quasi Säure an dieser Säule der Demokratie. Das ist dann halt problematisch. Und deswegen sollten wir eigentlich von diesem Begriff weggehen. Wir sollten den Begriff Desinformation eigentlich eher verwenden, der klarer ist und nicht so aufgeladen ist.
Hat er viel ein neutraleres Bild.
Genau.
Du forschst seit 2013 zu diesen Themen. Was sind denn Überraschungen oder Erkenntnisse, die sich in dieser jahrelangen Forschung ergeben haben?
Genau, also ich forsche seit 2013. Also 2013 habe ich damals mit dem Doktorat begonnen. Ich habe in einem akademischen Rahmen habe ich gearbeitet, eigentlich schon seit 2010, also mindestens tatsächlich jetzt schon 10 Jahre. Ich möchte gar nicht so beginnen, vielleicht mit der großen wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern eher so eine persönliche Erkenntnis war für mich, dass es unglaublich wichtig ist in der akademischen Forschung, wer die Kolleginnen und Kollegen sind. Mit guten Kolleginnen und Kollegen können sich ganz tolle Synergien entwickeln, kann man auf die tollsten Ideen kommen, kann man Forschung machen, kann man schnell gute Forschung machen, kann man sich austauschen, kann man zu unterschiedlichsten Themen einfach wirklich gut zusammenarbeiten, hat man Unterstützung, auch wenn es einmal schief geht. Weil das muss man auch ganz klar dazu sagen, Forschung ist nicht so, also ist es nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und ich habe eine Idee und dann kommt wirklich genau das sofort raus oder sowas. Und es ist nicht so, als hätte ich nicht schon eine Lade quasi mit Forschungsideen, die alle irgendwann gestorben sind, weil das einfach nicht so ging, wie ich mir das erhofft hatte. Und das ist dann halt einfach so und das kann auch sehr deprimierend sein manchmal. Und man braucht in der akademischen Forschung, braucht man so ein Umfeld. Ein Umfeld, das einen auffängt, wenn es einmal schlecht geht, und ein Umfeld, das einen pusht, wenn man mal an was dran ist und wenn man mal was voranbringen will. Also ich kann ganz klar sagen, wäre ich nicht bei der österreichischen nationalen Wahlstudie von Anfang an gewesen, wäre ich jetzt nicht dort, wo ich hier bin. Also das ist für mich, ich muss wirklich ganz klar sagen, an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die ich da über die Jahre kennengelernt habe, ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Um zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen, ich glaube tatsächlich, dass das Spannendste das ist, dass man immer mehr ins Detail gehen muss, dass sich in der Forschung in den letzten Jahren sehr viel, vor allem auch in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung, sehr viel verändert hat, dass wir einerseits ins Detail gehen und andererseits mit immer größerem Datenvolumen arbeiten müssen. Das heißt, es gibt mittlerweile fast keine Ausschreibung für neue Stellen in der Kommunikationswissenschaft mehr, auch sehr oft in allgemeinen Sozialwissenschaften, sei es jetzt Politikwissenschaften oder Soziologie, wo nicht das Wort computational mit dabei ist. Das neueste, wichtigste Buzzword. Aber da steckt auch relativ viel dahinter. Da geht es halt darum, dass man mit Hilfe von Algorithmen, mit Hilfe von automatisierten Methoden immer größeres Datenmaterial verarbeiten kann und gleichzeitig aber auch immer genauer sein kann. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die ich jetzt in den letzten 10 Jahren in meiner Disziplin wahrgenommen habe. Davon hat damals 2010, 2013 hat damals fast noch niemand davon gesprochen, beziehungsweise war das so ein Nebenprodukt der Forschung. Und jetzt ist es klar. Also Computational Communication Science ist die Zukunft.
Was treibt dich an? Warum forschst du genau in diesem Bereich? Du könntest ja auch woanders deine Energie verwenden.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir immer wieder stellen muss im Moment. Also man ist ja an der Universität immer auch an Kettenverträge geknüpft. Das heißt, mein Vertrag geht jetzt noch offiziell bis 2022, ich habe noch ein bisschen Zeit. Man muss quasi immer wieder neu evaluieren. Wohin will man eigentlich? Was will man eigentlich im Leben? Und wohin will man eigentlich? Heißt auch, dass man möglicherweise seinen Fokus wechseln muss und so weiter. Also seinen wissenschaftlichen Fokus auch ein bisschen wechseln muss oder quasi tatsächlich raus aus der Wissenschaft muss. Ich war immer ein sehr politisch interessierter Mensch. Also ich war relativ früh Klassensprecher, Jahrgangssprecher, Schulsprecher, alles, was man so machen kann. Genau, dafür hat man halt gesprochen. Aber tatsächlich die Politik hat mich eigentlich nicht interessiert. Aber dieses, was nicht heißt, dass mich das nicht irgendwann noch interessieren kann. Also, who knows? Aber die politische Kommunikation war daher für mich auch irgendwie eigentlich das Sinnvollste. Ich habe eine Zeit lang habe ich auch Privatfernsehen gearbeitet. Das heißt, das war mein Weg irgendwie zur Kommunikation und so. Also das hat sich dann irgendwie so das the best of two worlds irgendwie hat sich da gefunden. Und das Schöne ist, im Detail kann man sich dann immer wieder mit neuen Sachen auseinandersetzen. Also ich habe begonnen damit, mich mit Medienbias und Medienvertrauen zu beschäftigen. Vor allem Medienvertrauen nehme ich immer weiter mit, noch immer. Und dann habe ich mich mit Migrationsberichterstattung sehr viel jetzt auch beschäftigt. Im Moment beschäftige ich mich unter anderem mit mit eben sozialen Medien, wie politische Kommunikation auf sozialen Medien stattfindet. Oder jetzt zum Beispiel, was mich jetzt brennend interessiert, ist eben umgekehrt einmal zu fragen, was wollen eigentlich die Leserinnen und Leser oder die im weitesten Sinne die Zuseherinnen oder die sogenannten Audiences, das Publikum, was wollen die eigentlich von den Medien, was wollen die eigentlich vom Journalismus, weil diese Frage stellt man recht selten, was ist denen wichtig an Journalismus, das einfach mal den Spieß umzudrehen. Das kennt man teilweise in der politikwissenschaftlichen Forschung schon mehr, dass man quasi die Frage stellt, was wollen die Leute eigentlich für einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin, also was ist ihnen wichtig, die Arbeit im Bezirk, die Arbeit auf der europäischen Ebene, auf der nationalen Ebene, dass man eher auf Kompromisse aus ist oder nicht. Und genau dasselbe kann man dann mit journalistischen Rollen eigentlich auch die Bevölkerung, also das Publikum eben fragen, was wollen die eigentlich, wollen die einen sogenannten objektiven Journalisten oder Journalistinnen, Journalismus in dem Sinne, wollen die eher etwas, diesen Watchdog, also der irgendwie auf die, der die Regierung quasi kontrolliert und beobachtet, wollen die vielleicht ganz im Gegenteil einen Kollaborateur, also einen, der die Regierung eigentlich unterstützt, jetzt auch vielleicht der die Covid-19-Maßnahmen unterstützt, oder wollen die eigentlich nur Unterhaltung? Was ist es eigentlich, also was sie wollen? Also das ist ja kein Entweder-Oder, sondern es ist quasi in unterschiedlichem Ausmaß, werden die unterschiedliche Sachen wollen und wer sind die, die eher das eine wollen oder eher das andere wollen? Und das sind so Fragen, die mich jetzt unter anderem beschäftigen. Aber ich muss sagen, ich beschäftige mich ständig mit so vielen Fragen, dass ich mich teilweise selber frage, wie kann das noch gut gehen? Und man merkt dann schon, wenn man beginnt, eben in diesem Homeoffice zu arbeiten und nicht mehr diese normale Routinen und Strukturen hat, die man an der Universität hat, dass dann diese Strukturen eben, die man aufgebaut hat, die haben einem auch irgendwie geholfen dabei, also quasi wie eine Ordnerstruktur am Computer, so irgendwie, logisch, ich schaue da jetzt mal rein und jetzt ist plötzlich alles auf meinem Schreibtisch und ich kenne mich nicht mehr aus. Aber irgendwie kommt man durch und irgendwie schafft man dann doch wieder was. Aber ja.
Du hast die Erkenntnisse vorher angesprochen. Wie können wissenschaftliche Erkenntnisse stärker eine Entscheidungsgrundlage werden? Findest du, die sind aktuell im richtigen Ausmaß Entscheidungsgrundlage?
Ich finde das eine super Frage, das habe ich mir gerade eben noch vergessen zu ergänzen bei dem, was treibt dich an oder warum machst du das, was du tust. Es soll jetzt kein falsches Lob sein, aber ich bin einer der wenigen Wissenschaftlerinnen bei uns an der Universität fast, am Institut, die sich tatsächlich auch darum bemühen, diese sogenannte Third Mission zu machen, das heißt, mit den eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen, deswegen führen wir jetzt auch unter anderem gerade dieses Gespräch, da rauszugehen auch damit. Und das soll jetzt kein mieses Eigenlob sein, auch umso öfter ich das sage, umso mehr klingt es nach einem Eigenlob. Aber das Problem ist, es ist tatsächlich so, wir sind in diesem Elfenbeinturm, schreiben unsere wissenschaftlichen Publikationen für Fachjournale, die dann auch noch das Geld damit machen, Unmengen Geld damit machen, von dem wir nie was sehen, von dem der Steuerzahler und die Steuerzahlerin nie was sehen. Das ist eine ganz andere Geschichte, Klammer auf, Klammer zu. Und oftmals sieht das dann nie jemand oder es wird nicht nach außen kommuniziert. Eben dadurch sind dann so Sachen wie Leute, die den Begriff Fake News die ganze Zeit verwenden oder Leute, die, dass man glaubt, dass die Filterblasen so schlimm sind oder dass man glaubt, dass die Medien einen mit Framing wirklich alles verändern können. Ja, sie können beeinflussen, aber nicht in dem Ausmaß, dass man sich jetzt fürchten muss oder da muss es ganz viele andere Faktoren auch geben. Zuerst muss man mal sagen, es gibt viel zu wenige Wissenschaftlerinnen, die das machen, die wirklich auch hinausgehen, die mit Journalistinnen sprechen, die möglicherweise nicht nur mit Journalistinnen sprechen, sondern auch das, was sie wissenschaftlich aufbereitet haben, danach auch für die Allgemeinbevölkerung einmal aufbereiten.
Das ist nämlich ein Punkt, der, glaube ich, sehr oft nicht getan wird. Diese Übersetzungsleistung ist ja wirklich schwierig, weil etwas in einem Paper zu formulieren, ist das eine. Aber so, dass es der Otto Normalverbraucher versteht, das ist, glaube ich, das, wo dann wirklich vielleicht auch ein bisschen das Ego der Wissenschaft angekratzt wird, weil wenn man was simpel formuliert, dann kann man sich nicht mehr hinter 400 Fachbegriffen verstecken.
Auf jeden Fall. Also es ist, diese Übersetzungsarbeit ist nicht leicht, wobei die kann man lernen. Das muss man gar nicht, ich glaube nicht, dass ich sie schon beherrsche, aber umso öfter man das macht, umso eher kann man das lernen. Es ist leider auch, und da muss ich wieder die Wissenschaft wiederum verteidigen in der Hinsicht, wir beschäftigen uns oft in der Grundlagenforschung mit ganz spezifischen Details, wie Kommunikation zum Beispiel funktioniert, die vielleicht für die Allgemeinheit jetzt nicht sofort Sinn machen, warum beschäftigt man sich überhaupt damit, aber im Großen und Ganzen des wissenschaftlichen Wissenkonglomerats ist das dann schon ein wichtiges Puzzlestück, worauf dann alle weiteren Studien wiederum aufbauen können. Da ist es vielleicht oftmals nicht immer möglich, das sofort gut zu kommunizieren. Gleichzeitig ist es auch oftmals schwierig, wenn man dann mit Journalistinnen oder Journalisten zu tun hat, die dann die eigene Forschung gelesen haben, die dann plötzlich ganz verquere Schlüsse draus ziehen. Das passiert auch. Ja, also das kann daran liegen, dass man unterschiedliche Sprachen spricht, also wie du gerade schon erwähnt hast, also dass man aneinander vorbeiredet. Kann auch teilweise daran liegen, dass man halt teilweise Sachen dramatisierender hervorheben will, als es im Endeffekt dann vielleicht ist. Für uns sind Erfolge, also in der Wissenschaft sind für uns halt Erfolge möglicherweise andere als dann für die man da Allgemeinheit irgendwie kommunizieren kann. Aber wenn das nicht funktioniert, wir sprechen die ganze Zeit nur über dieses Journalismus- und Wissenschafts-Ping-Pong. Das ist sicher auch der wichtigste Teil, weil wir erfahren die Informationen, die Politiker und Politikerinnen, die werden sie nicht hinsetzen und dann den Blog von Wissenschaftler XY lesen. Obwohl wahrscheinlich den Blog vom Lorenz Enser, Jedenastik, den lesen sie dann wahrscheinlich schon, würde ich sogar fast sagen. Aber grundsätzlich so funktioniert es ja nicht. Also es ist ja schon so, dass sie das erst wahrnehmen werden, wenn es es irgendwie in die Medien geschafft hat. Und das ist unglaublich wichtig, da hast du vollkommen recht. Es passiert leider unglaublich viel in der Politik, das nicht evidenzbasiert ist. Wir sehen es jetzt mit Covid-19, mit der Corona-Krise auch, dass viele Entscheidungen getroffen werden aus dem Bauch heraus gegen den wissenschaftlichen Konsensus. Wir wissen es von der Klimakrise, dass da sehr viel auch gegen den wissenschaftlichen Konsens entschieden wird. Und bei vielen anderen Punkten, auch wenn es um die Frage des Internets und der Meinungsfreiheit im Internet, Klarnamenpflicht und diese ganzen Sachen geht, gibt es unglaublich viel Forschung dazu, die wirklich politische Entscheidungen informieren könnten. Teilweise liegt es eben daran, dass es nicht kommuniziert wird gut. Also deswegen, man muss schon beide Seiten sehen. Also es liegt an uns, in der Wissenschaft, genauso wie auch an der anderen Seite. Aber ich glaube, wir beide Seiten könnten da viel dran arbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen auch eben diesen Gang hinaus irgendwie wagen würden. Ich glaube, es ist nicht mehr so wie früher, es ist kein Elfenbeinturm per se mehr, aber es ist schon noch so eine kleine Festung, aus der man sich nicht immer raustraut, weil man eben, wie du gesagt hast, entweder man schafft es nicht, das gut zu formulieren oder man will sich nicht nochmal der Kritik stellen oder solche Sachen. Man ist doch, die Wissenschaft ist ein hartes Pflaster. Es gibt dort sehr viel Kritik, sie lebt von Kritik, aber es ist trotzdem die Welt da draußen nochmal vielleicht ein härteres Pflaster, weil wir da nicht von dieselben Grundeinstellungen in der Hinsicht haben, uns auf dieselben Basiswerte irgendwie noch nicht geeinigt haben, wie man zu kommunizieren hat, was man zu kommunizieren hat, was man zu wertschätzen hat.
Ein Punkt, der mir dazu einfällt, und zwar ist der von der Katrin Papotnik, ja. Die hat auch dieses Problem angesprochen und sie hat gesagt, die sozialen Medien, lustigerweise sind wir jetzt wieder am Anfang, die haben das sehr viel verbessert. Dadurch ist die Wissenschaftskommunikation sehr viel offener, durchlässiger geworden.
Muss ich gleich sagen, auch eine sehr nette und sehr wertvolle Kollegin aus der österreichischen Nationalen Wahlstudie. Stimme ich voll und ganz zu. Also ich kann es für mich persönlich sagen, seitdem ich auf Twitter bin, funktioniert die Wissenschaftskommunikation. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch eine Scheinkorrelation, aber ich würde es in dem Fall gar nicht sagen. Es war einerseits, was sich verändert hat, ist, wenn man das Doktorat abgeschlossen hat, wird man eine relevante Person für die Öffentlichkeit. Das ist schon in Österreich auch noch so ein bisschen was Spezielles. Auch wenn man schon publiziert hat mit dem Doktorat, ist man dann relevant. Aber das finde ich ist fair, also ist schon okay. Und wenn du es dann schaffst, quasi gut zu kommunizieren auf Twitter, das hat eine höhere Sichtbarkeit, und du kannst direkt mit den Journalistinnen in Kontakt treten. Oft genug passiert, dass ich haue einen Tweet raus zu irgendeiner Forschung, die ich gemacht habe, und unmittelbar danach werde ich dann von Journalistinnen oder Journalisten kontaktiert. Wir haben gesehen, dass sie, und das funktioniert tatsächlich. Ich meine, wie soll es denn sonst funktionieren? Die können ja nicht die ganze Zeit irgendwie alle, oder es macht ja keinen Sinn, dass die dann alle Journal-Webseiten, also von den Fachzeitschriften irgendwie absuchen. Das macht schon Sinn. Und was dann aber wichtig ist, ist, dass man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin nicht nur sagt, schau, neue Forschung, sondern dass man halt auch versucht, gleich zu kommunizieren. Warum ist das spannend? Warum könnte es für euch spannend sein? Und das finde ich, also ich kann ohne Twitter nicht mehr. Ich verwende Twitter wirklich dazu, um mit Journalistinnen zu kommunizieren und um mit anderen Wissenschaftlerinnen zu kommunizieren, und das weltweit. Und das, muss ich sagen, funktioniert recht gut und hat, ich habe jetzt erst gerade wieder eine Studie gesehen, es gibt eindeutige Beweise dafür, dass umso mehr eine Forschung auf Twitter retweetet wird und umso mehr darüber auf Twitter diskutiert wird, umso eher wird sie dann auch zitiert. Also es ist auch so ein positiver Kreislauf in Wirklichkeit. Also umso mehr man sich um die eigene Sichtbarkeit kümmert, vielleicht das auch irgendwie eben in kurzen Worten zusammenfasst, die Main Message raushaut, umso eher wird das danach auch dann wieder in den für uns in der Wissenschaft wertvollen Wert, also in die wertvolle Currency quasi wieder übersetzt, in den Geldwert, und das sind dann die Zitate, das sind die wissenschaftlichen Zitate in Fachjournalen.
Ich würde zum Abschluss gerne noch auf die aktuelle Corona-Situation eingehen und wie das die politische Kommunikation verändert. So ganz hast du aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie verändert sich politische Kommunikation in Krisenzeiten?
Ich glaube, dass wir in Österreich da einen relativ spannenden Fall haben, weil sich die Kommunikation in Österreich aus mehreren Gründen, vor allem die Regierungskommunikation aus mehreren Gründen, plötzlich in dieser kurzen Zeit drastisch verändert hatte. Wir haben zuerst eine schwarz-blaue Koalition gehabt, die ganz anders kommuniziert hat als eine rot-schwarze Koalition davor. Rot-schwarz hat sich quasi immer gestritten, man hat sich widersprochen, es war nie klar, was jetzt eigentlich Sache ist. Gut, dann haben wir eine schwarz-blaue Koalition gehabt. Da war es so, dass die einen Minister der einen Farbe haben ihre Sachen gesagt, die anderen Minister der anderen Farbe haben ihre Sachen gesagt, niemand hat sich reingeredet. Ja? Es war in so einem Leben und Leben lassen. Ja? Auch ein bisschen eben auf Distanz gehen, wenn die einen Mist gebaut haben, weil man will damit ja nichts zu tun haben. Hat ja im Endeffekt auch funktioniert. Und jetzt haben wir plötzlich wieder ganz neue Koalitionsstruktur, die wir so in Österreich auch noch nie hatten, die am Anfang sehr freundschaftlich war. Also ich würde fast sogar sagen, man hat teilweise das Gefühl gehabt, das war freundschaftlicher als Schwarz-Blau, zumindest in der Endphase zumindest. Und die sind dann relativ schnell mit dieser neuen Situation konfrontiert gewesen. Gut, was passiert jetzt? Es ist ein klares Element von der vergangenen Regierung mitgenommen worden. Das ist dieser neue Stil der politischen Kommunikation in Österreich. Das sind die Pressekonferenzen. Man hat das Gefühl, also gefühlt, ist es eine Pressekonferenz pro Tag. Es ist nicht eine Pressekonferenz pro Tag, aber gefühlt ist es eine Pressekonferenz pro Tag. Und es ist nicht so, dass das dann gesammelt ist und die dann alle gemeinsam was sagen, sondern einmal macht der eine Pressekonferenz, dann der und dann der und am Vormittag ist es der eine, am Nachmittag ist es der andere, unterschiedliche Farben oder selbe Farben, aber unterschiedliche Ressorts. Das ist schon faszinierend. Und das ist, glaube ich, ganz was Neues, wo ich gespannt bin, wie sich das in den nächsten Monaten dann noch weiterhin entwickeln wird, wie das jetzt so bleiben. Es ist ja eine ganz eigene Art von Kommunikation, weil man ja sich hinstellt und ganz klar seine Message präsentieren will. Und alle müssen zuhören. Man lässt relativ wenig, es ist kein Dialog, es ist nicht das, was man aus dem Journalismus gewohnt ist, dass ein kritisches Nachfragen, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gegenüber wirklich stattfindet, mit dem politischen Entscheidungsträger, sondern es ist ein ich präsentiere meine Position und am Ende lasse ich dann vielleicht Fragen zu oder auch nicht. Früher waren es weniger, jetzt werden manchmal auch Fragen zugelassen, zum Glück, aber Es ist eine ganz neue Art der Kommunikation, die einem auch ein bisschen Sorgen machen kann im Sinne von einer freien Presse, die schon auch die Möglichkeit haben muss, eben diese kritische Auseinandersetzung zu führen. Beziehungsweise würde ich das sagen, ich werde bald hoffentlich Ergebnisse präsentieren können, ob das die Bevölkerung auch so sieht, dass eben dieser Watchdog-Role so wichtig ist. Aber er ist eigentlich in einer liberalen Demokratie, wenn man so will, in einer westlich liberalen Demokratie, eine sehr entscheidende journalistische Funktion, und die wird im Moment eigentlich ziemlich untergraben.
Relativ eindeutige Worte. Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Welches hättest du denn gerne?
Wahrscheinlich handeln wir alle irgendwo aus Eigeninteresse, und ich würde wahrscheinlich wie die Kettenvertragsregelung an den Universitäten abschaffen. Die würde es mir nämlich erlauben, dass ich nicht in 2 Jahren die Universität Wien verlassen muss. Das ist eine sehr, sehr traurige, sehr spezielle Forderung. Ich hoffe, jemand aus dem Regierungsteam hört diesen Podcast und sie setzen sich einmal hin und schauen sich diese Kettenvertragsregelung nochmal genauer an. Ich wünsche mir nicht den Weltfrieden. Ich wünsche mir schon auch den Weltfrieden. Es gibt viele Sachen, die man sich wünschen kann. Das Gute ist ja, dass das Parlament die Gesetze macht und nicht der Bundeskanzler.
Ja, aber so als Regierung.
Nein, stimme dir voll und ganz zu. Aber ich würde darauf hoffen, dass wir einen tollen Nationalrat haben, mit dem man dann kommunizieren kann und wo man gemeinsam die wichtigsten Sachen identifizieren kann. Oft sieht man das als Einzelperson ja gar nicht. Für mich als Einzelperson wäre das jetzt unmittelbar das.
Es klingt ja auch nicht so gut, wenn ich sage, du bist der Nationalrat, weil es ist ja noch größenwahnsinniger. Genau. Die zweite Frage, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Hört euch diesen tollen Podcast an.
Danke sehr, das freut mich. Und die dritte Frage, du darfst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Mit wem und warum?
Das kann ich sehr leicht beantworten. Das ist, glaube ich, die leichteste der drei Fragen für mich. Mit Peter Alexander.
Oh.
Das mag jetzt sehr weird klingen. Er hat viel damit zu tun, dass ich Peter Alexander-Filme als Kind immer gerne, immer bei meiner Oma geschaut habe. Damit verbinde ich irgendwie Familie, damit verbinde ich auch diese Liebe zu meiner Oma, und ich selber singe gern, ich finde die Filme eben so naiv, lustig. So viel ich weiß, war er auch eigentlich ein herzensguter Mensch, und ich glaube, das wäre ein lustiges Gespräch, und ja, ziemlich klar Peter Alexander Neumeier.
Verstehe ja, warum du den ausgesucht hast, ja. Jakob, vielen Dank für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut, danke.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.